Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ja, und wir unterbrechen heute ja unsere Predigtreihe, diese Worttransport-Predigtreihe, die geht dann nächste Woche wieder weiter. Und ich habe in der Gemeindemail schon angekündigt, dass es heute um einen geht, der mit Spitznamen Sohn des Trostes heißt. Jetzt habt ihr hoffentlich alle so ein Blatt bekommen, so einen Steckbrief. Wenn nicht, dann dürft ihr euch draußen noch einen holen. Da liegt auf dem Stehtisch immer noch einer und auch Kulis, falls es jemand braucht. Und was wir auf diesem Steckbrief schon mal sehen, ist, dass dieser Mann Josef heißt. Aber er ist nicht als Josef bekannt, sondern mit einem anderen Namen. Und dieser andere Name, wenn man den dann ins Deutsche übersetzt, der heißt dann Sohn des Trostes. Und jetzt die Frage, hat irgendjemand eine Idee, wer das sein könnte? Hat es jemand rausbekommen? Ich habe eigentlich Gummibärchen mitgebracht, aber jetzt weiß ich gar nicht, wo ich sie hingetan habe. Vielleicht würde das nochmal so eine Motivation geben, mutig einen Tipp abzugeben. Also ich habe sie irgendwo, ihr kriegt es dann nachher. Hat jemand eine Idee, wer könnte Sohn des Trostes sein? Ja, ist auch schwierig. Aber ich glaube, da im Livestream hat es jemand gesagt, wir schicken durch die Kamera nachher Gummibärchen durch. Dieser Sohn des Trostes, von dem lesen wir in der Apostelgeschichte und ich lese es euch einfach mal vor. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der andere ermutigt, oder man kann es eben auch mit Sohn des Trostes übersetzen. Und jetzt dieser Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Also, die richtige Antwort ist Barnabas. Und das ist schon schwierig, weil dieser Barnabas ist ja auch nicht so riesig bekannt. Aber vielleicht weiß der ein und andere, dass Bar, dieses kurze Wort Bar, heißt Sohn übersetzt und eben Barnabas Sohn des Trostes oder, wie die sie in der neuen Genfer Übersetzung ausdrücken, einer, der andere ermutigt. Und ich habe mir so gedacht, das muss ja schon irgendwie ein besonderer sein, oder? Wenn der das sogar als, also der hieß eigentlich Josef. Aber wenn der das dann als Namen richtig bekommt, Sohn des Trostes, einer der andere ermutigt von den Aposteln, dann muss das schon irgendwie ein besonderer Mann gewesen sein. Und so habe ich schon vor längerer Zeit mir gedacht, ich will mal schauen, was über den alles in der Apostelgeschichte drinsteht. Und das ist so richtig cool, finde ich. Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr irgendwie selber so in der Bibel nach etwas forscht und dann so unterschiedliche Dinge rausbekommt. Ich kann das sehr empfehlen. Einfach mal, das geht ja heute gut, über Bible Surfer zum Beispiel Barnabas eingeben und dann kommen alle Stellen, wo der vorkommt. Und da kriegt man schon viel mit von dem, was diesen Mann ausgemacht hat. Und deswegen heute auch diesen Steckbrief. Wenn ihr wollt, könnt ihr da einfach mitschreiben und ich stelle dann auch immer eine Frage noch zu jedem Punkt. Wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Ganz werden wir nicht durchkommen, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Das Erste, das sehen wir schon hier in diesen Versen. Da in Apostelgeschichte 4 wird so von dieser ersten Gemeinde, von den ersten Christen berichtet und es wird beschrieben, dass dieses geflügelte Wort, sie waren ein Herz und eine Seele. Das kommt daher, weil so werden die ersten Christen in Jerusalem beschrieben. Und dann wird es so weiter ausgeführt, dass da niemand irgendwie was für sich hatte, sondern wenn jemand irgendwas brauchte, dann haben da alle mitgeholfen. Und eben wenn Geld nötig war, dann hat der ein Haus hatte oder ein Grundstück hat es verkauft, hat es den Aposteln gebracht und die konnten es wieder verteilen. Das wird einfach so allgemein in den Versen davor beschrieben. Und jetzt wird genau einer noch extra genannt, mit Namen genannt. Und das ist dieser Josef, dieser Barnabas. Und von ihm wird ganz konkret eben erzählt, dass er auch ein Stück Land hatte, Das hat er verkauft, das Geld zu den Aposteln gebracht, damit die es verteilen konnten. Jetzt war er nicht der Einzige, der das so gemacht hat, aber er war einer von denen, die das gemacht haben. Und ich habe mir gesagt, er ist einer, der großzügig gibt. Wenn ihr wollt, dürft ihr eintragen, er gibt großzügig. Weil das war damals ja auch nicht anders als heute. So ein Stück Land, das hat schon einen richtigen Wert heute und eben damals auch. Das einfach zu verkaufen und alles zu spenden, das ist schon richtig großzügig. Direkt in den Versen danach wird von Hananias und Sapphira erzählt, die auch was verkauft haben, aber die dann die Hälfte gegeben haben und so getan haben, als ob sie alles gegeben haben. Josef war anders, er hat alles gegeben. Und an der Stelle kommt auch gleich die erste Frage: Wo bin ich gefragt, großzügig zu geben? Jesus sagt ja an einer Stelle in Matthäus 6, sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Wenn wir Schätze im Himmel sammeln, da sind sie gut angelegt. Und dieses großzügige Geben, Spenden, das gehört mit dazu. Und ich möchte es auch andersrum sagen, ich will dich einfach bestätigen, da wo du großzügig gibst, da hast du es gut angelegt. Unsere heutige Zeit hilft uns ja auch ein bisschen dabei, oder? So, also wir haben gerade diese Woche so ein Schreiben von der Bank bekommen für die Steuerbescheinigung mit den Zinsen vom letzten Jahr. Und wir haben für unser Sparkonto 25 Cent Zinsen bekommen. Wir sind noch stark am Überlegen, Rebecca und ich, was wir damit machen. Wir haben gesagt, vielleicht können wir beim Bäcker so eine Gummischlange kaufen. Irgendwie, das könnte vielleicht reichen. Wir müssen sie halt teilen, weil zwei reicht es wahrscheinlich nicht, aber eine schon. Aber das kriegen wir hin, das teilen wir dann. Also 25 Cent. Keine Zinsen, gell? Im Moment, man kann ja froh sein, wenn man keine zahlen muss. Und insofern hilft es uns vielleicht ein bisschen, keine Schätze auf Erden zu sammeln, wo Motten, Rost und Negativzinsen sie verfespern, sondern das da anzulegen, wo es gut angelegt ist bei Gott. Barnabas war so einer, der großzügig gibt. Das nächste Mal stoßen wir auf Barnabas in Apostelgeschichte 9. Ich möchte euch kurz erzählen, um was es in Apostelgeschichte 9 geht. Das ist dieses großartige Kapitel, wo davon berichtet wird, dass Saulus von Jerusalem loszieht nach Damaskus, um dort den Christen den Gar auszumachen. Saulus war so einer, der, was er gemacht hat, das hat er richtig gemacht. Und er war einer, der die Christen verfolgt hat. Und jetzt wollte er das nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Damaskus tun. Und dann da kurz vor Damaskus erscheint ihm Jesus und es kommt zu dieser krassen Kehrtwende, dass er nicht mehr die Christen verfolgt, sondern dass er ein Nachfolger von Christus wird. Und jetzt am Ende von diesem Bericht in Apostelgeschichte 9 steht dann ab Vers 26, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, also da war er in Damaskus, war da auch eine Zeit, jetzt kam er wieder zurück nach Jerusalem. Als er wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein, und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Was wäre passiert, wenn der Barnabas sich nicht für diesen Saulus, den wir besser als Paulus kennen, wenn er sich nicht für den eingesetzt hätte? Vielleicht hätte der bei diesen Christen in Jerusalem keinen Fuß auf den Boden bekommen. Ist ja auch verständlich, dass die Angst vor ihm hatten. Das war der größte Christenverfolger und die wussten nicht, ist das nur irgendwie ein blöder Trick oder was ist das? Aber Barnabas setzt sich für diesen Saulus, für diesen Paulus ein. Und dann, super, oder, wie es am Ende steht, von da an ging er bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Ich kann mir vorstellen, dass der Saulus, ich habe es gerade schon gesagt, ja, das war so einer, der hat, was er gemacht hat, hat er richtig gemacht. Und ich kann mir vorstellen, als er jetzt so zum Glauben an Jesus kam, da war er wahrscheinlich auch so einer. Er war dann gleich Feuer und Flamme für Jesus und das ist super. Aber vielleicht war er auch manchmal ein bisschen ungeschickt, so in diesem ersten Elan und so weiter. Und neben dem, dass die Christen in Jerusalem Angst hatten vor ihm, war es vielleicht auch seine Art, dass er da ein bisschen so der Haudegen war oder so, die es ihm schwer gemacht hat. Aber der Barnabas ist ein Ermutiger, der sich für andere einsetzt und der bestimmt auch die Gabe schon gesehen hat, die dieser Saulus hatte. Also ihr könnt es eintragen, wenn ihr wollt. Barnabas ist ein Ermutiger, das ist ja sein Spitzname, Sohn des Trostes, einer der andere ermutigt. Und ganz bestimmt hat er gemerkt, dieser Saulus, auch wenn er da ein bisschen radikal ist und wenn er irgendwie da vielleicht manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießt, der hat schon Potenzial, der hat eine Gabe und er ist so, dass Gott ihn gebrauchen kann. Und deshalb will ich mich dafür einsetzen, dass er eben da in diesem Bereich dienen kann. Und ich will dir und mir die Frage stellen, wo können wir andere ermutigen, wenn sie vielleicht irgendwie mal entmutigt sind? Egal, ob das jetzt in der Arbeitsstelle ist oder ob das in der Gemeinde ist, wenn jemand irgendwie entmutigt ist, vielleicht frustriert aufgeben kann, wo können wir zu solchen entmutigt aufgeben möchte, wo können wir zu solchen Ermutigern werden? Zu sagen, komm, mach weiter, es ist eine gute Sache, die du tust. Vielleicht auch mal das zu sagen, jetzt war das vielleicht nicht ganz dein Ding, aber wäre an einer anderen Stelle etwas, was du gerne machen würdest. Und manchmal kann das ja sein, dass es auch gut ist, jemanden zu ermutigen, an einer anderen Stelle etwas mit anzupacken, aber einfach nicht grundsätzlich die Sache in den Nagel zu hängen, sondern dran zu bleiben, sich in der Sache Gottes einzubringen oder auch in der Arbeit oder auch in der Familie. Ihr lieben Eltern, das ist doch das, was so die Aufgabe von Eltern ist. Egal, ob das kleine Kinder sind, ob es Teens sind oder ob es vielleicht schon erwachsene Kinder sind, aber die Kinder zu ermutigen, zu sehen, welches Potenzial steckt in ihnen. Oft genug hat man irgendeinen Ärger auch im Kopf, aber jetzt eben immer wieder auch zu sehen, wo kann man sie ermutigen, dass sie da ihr Potenzial entfalten. Und immer wieder mal kriegt man es mit, in manchen Filmen wird es auch thematisiert, dass selbst Erwachsene eigentlich alles tun, nur um irgendwie ein Lob der Eltern zu kriegen. Nur, dass der Vater mal sagt, hey, richtig gut, ich bin stolz auf dich. Und manche bekommen es ihr Leben lang nicht. Und deshalb andersrum gesagt, wenn du Vater oder wenn du Mutter bist, dann nimm diese Aufgabe wahr, dass du deine Kinder ermutigst und dass du sie lobst. Weil das kann niemand für dich tun. Nur du bist der Vater, nur du bist die Mutter deiner Kinder. Und dein Lob, deine Ermutigung, die hat eben einen besonderen Wert. Aber eben auch an anderen Stellen, Beruf, Gemeinde, lasst uns ermutiger sein für andere, die Gaben sehen, die sie haben. So, wir springen weiter zur nächsten Stelle in der Apostelgeschichte. Und zwar wird uns in Apostelgeschichte 11 so einiges über Barnabas berichtet. Ich will uns auch kurz erzählen, wie da so die Situation war. Und zwar in der Apostelgeschichte lesen wir ja, wie sich der christliche Glaube verbreitet hat. Und was uns vielleicht ein bisschen fremd ist, ist das, dass ganz am Anfang alle Christen ausschließlich Juden waren. Da gab es keine Nichtjuden, keine Heiden, die Christen waren, sondern sie waren alle Juden. Und das ist ja gut so. Aber für diese Gruppe der Judenchristen war das ganz schön schwierig, irgendwann zu kapieren, es geht nicht nur um uns Juden, sondern es geht auch um die anderen Christen. Und jetzt in Apostelgeschichte 11 lesen wir davon, dass der christliche Glaube, die gute Botschaft von Jesus, auch nach Antiochia in Syrien kam. Und dieses Antiochia in Syrien, das liegt da so ziemlich im Norden von Jerusalem aus, ein ganz schönes Stück. Und die Apostel in Jerusalem haben jetzt gesagt, da sind Menschen jetzt auch an Jesus gläubig, wir müssen da mal jemand hinschicken, der guckt, ob da alles so mit den richtigen Dingen zugeht. Und wen haben sie geschickt? Sie haben Barnabas geschickt. Und ich lese euch vor, wie das da war. Von dieser Entwicklung, also eben, dass in Antiochia Menschen zum Glauben kamen, erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Also das ist jetzt schon stark, was da alles über den Barnabas ausgesagt wird. Aber ich finde auch einfach, wenn wir uns so in die Situation reinversetzen, er hat den Auftrag, da mal hinzugehen, um zu gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Also so mit einem kritischen Geist geht er dahin. Und jetzt ist es doch cool, was in Vers 23 steht. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Also er konnte das Kritische ablegen und konnte sich mitfreuen. Und nicht nur das, sondern er ist voll mit eingestiegen in den Dienst. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn so einer war er auch, der eben treu Jesus nachfolgte. Und wir haben es vorher in den Liedern gesungen, ich gehe deinen Weg. Das ist das, was wir eben auch von Barnabas lernen können, treu ihm nachzufolgen. Aber besonders hat mich das angesprochen, was in Vers 24 steht. In der Luther-Übersetzung heißt es, er war bewährt und dann, das ist hier gleich, voll Heiligen Geistes und festen Glaubens. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch das wieder reinschreiben. Bewährt, voll Heiligen Geistes und er hatte festen Glauben. Auch da die Frage an uns, wo wollen wir genau um das beten? Um Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um einen festen Glauben. Ich glaube, viele von euch wissen, dass mir das Gebet sehr am Herzen liegt. Deshalb finde ich es richtig gut, dass heute Abend so ein Friedensgebet stattfindet. Und ich freue mich auf das Gemeindegebet am Mittwoch. Ich fände es richtig klasse, wenn dieses Gemeindegebet, das wir ja jetzt neu gestartet haben wieder, wenn das so eine richtige Gemeindeveranstaltung wird. Wenn jeder, der irgendwie kommen kann, mit dazukommt. Der Uwe Tralle hat es vorher gesagt, um was es uns geht. Ist auch zum einen die Ukraine, aber zum anderen gibt es viele Dinge in der Gemeinde, die wir im Gebet begleiten wollen. Und jetzt ist es so mein Wunsch, dass wir, wenn wir beten, dass wir auch im festen Glauben beten. Und das sage ich zuallererst mir, aber ich möchte uns da so herausfordern und sagen, hey, wie klasse ist es, wenn wir nicht nur beten, sondern wenn wir eben auch im festen Glauben beten. Das, was wir bitten, dass wir einen festen Glauben haben. Und das können wir nicht einfach so machen, aber wir können Jesus selber darum bitten. Mehre du den Glauben in uns. Mach du uns zu Menschen, die im festen Glauben stehen und im festen Glauben beten. Ich möchte euch ein bisschen von meiner Oma und meinem Opa erzählen. Ich habe beide nicht kennengelernt, die sind schon gestorben, als ich geboren bin. Aber meine Oma kommt hier aus Ditzingen. Weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Die ist hier aufgewachsen in der Glemsstraße. Da, wo es dieses Sträßchen zum Friedhof hochgeht. Das Haus steht heute nimmer. Aber das Haus habe ich noch kennengelernt. Das stand noch, als ich Kind war. Nur die Oma lebte nicht mehr. Auf jeden Fall, sie ist hier aufgewachsen und dann ist sie in die Schweiz gegangen, hat einige Jahre dort gelebt, irgendwo, glaube ich, in einem Haushalt so mitgearbeitet. Und irgendwann, sie war da zwischen 20 und 30, da ist sie nachts aufgewacht und hat ihren Namen gehört. Anna hieß sie. Sie hat diesen Namen gehört. Und das war nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und weil sie an Jesus geglaubt hat, an Gott geglaubt hat, war für sie klar, das hat irgendwas mit Gott zu tun. Und sie dachte, es ist die Zeit gekommen, dass sie sterben muss, weil sie dachte, Gott ruft sie. Und sie hat irgendwie gesagt, ich bin bereit, Gott zu dir zu gehen, du darfst mich zu dir holen. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen was von meinem Opa. Mein Opa war Bäcker in Sindelfingen und er war verheiratet, aber dann ist seine Frau gestorben und er ist mit zwei Mädels zurückgeblieben, zwei Töchter. Und als das geschehen ist, da war es ihm ein Anliegen, dafür zu beten, Gott, schenk du mir eine weitere Frau, die nach mir und diesen Kindern schaut, nach den Mädels schaut. Und als er als Bäcker da mitten in der Nacht um 3 rum aufgestanden ist, da hat er so die Angewohnheit gehabt, immer erstmal zu beten und dann in die Backstube zu gehen. Und so hat er eben da für eine Frau gebetet. Und dann gab es noch einen dritten jetzt in dieser ganzen Konstellation. Und zwar war das, damals hieß es EC Bundeswart. Heute wird man Landesjugendreferent sagen. Dieser Landesjugendreferent, der da irgendwie so in ganz Baden-Württemberg rumkam, der kannte eben meinen Opa und der sagte, Friedrich, so hieß mein Opa, meine Frau und ich, wir haben den Eindruck, die Anna aus Ditzingen, Anna Zipperer, die jetzt in der Schweiz lebt, das ist die richtige Frau für dich. Hier ist ihre Adresse, schreib ihr doch mal. Also schon spaßig, gell? Die kannten sich gar nicht, aber mein Opa hat es so gemacht, hat ihr geschrieben und hat, was weiß ich, was er geschrieben hat, dies und das. Auf jeden Fall kam sie von der Schweiz nach Sindelfingen gefahren mit dem Zug und als sie, ich nehme an, da miteinander geredet haben, hat sich das rausgestellt, warum sie in der Nacht ihren Namen gehört hat. Es war nicht, weil Gott sie zu sich holen wollte, sondern es war dieser Zeitpunkt, wo mein Opa gebetet hat. Und als sich das geklärt hat, war für sie wahrscheinlich das gar kein Problem, da schnell Ja zu sagen. Weil schon erstaunlich, die haben sich an Ostern getroffen und im August haben sie geheiratet und hatten da wahrscheinlich ein bisschen Briefkontakt und sich vielleicht ein, zweimal gesehen. Aber ansonsten ging das halt deshalb, weil sie wussten, das ist eine Sache von Gott. Warum erzähle ich das? Nicht so sehr, weil ich sagen möchte, was so die neue Aufgabe für die Jugendreferenten ist, sondern zum einen finde ich es schon irgendwie eine coole Geschichte, aber ich kannte die Geschichte schon lange, jetzt hat irgendwie diese Woche kam ich mit meiner Mutter da wieder drauf und was mir dabei irgendwie aufging, war zum einen, dass mein Opa, als er in der Nacht aufstand, um zu arbeiten, dass er zuerst gebetet hat. Mitten in der Nacht um 3 Uhr hat er sich die Zeit genommen. Und das andere ist, ich nehme an, er war einer, der im Glauben gebetet hat. Der gesagt hat, wenn ich jetzt hier um eine Frau bitte, dann glaube ich das auch. Und dann vertraue ich Gott, dass er da was Gutes tun wird. Und jetzt nicht, um meinen Opa da irgendwie zu glorifizieren, sondern einfach um uns so herauszufordern, lasst uns solche Christen sein, die im Glauben bitten und so wie der Barnabas eben auch dieses Anliegen haben, dass wir immer wieder neu erfüllt werden vom Heiligen Geist und dass wir festen Glauben haben. Und eben, wir dürfen einfach Jesus selbst darum bitten, dass er es in uns wirkt. Eines schauen wir uns noch an, und zwar gleich die nächsten Verse, die möchte ich euch vorlesen. Also Barnabas ist da in Antiochia und jetzt heißt es weiter, schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Also dieser Barnabas ist in Antiochia und von dort aus reiste nach Tarsus. Das war jetzt nicht ganz so weit, wobei es war auch ein bisschen weiter als mein kurzer Pfeil, weil er ist ja bestimmt auf dem Landweg dorthin gereist. Dort in Tarsus hat er den Saulus gesucht. Wahrscheinlich wusste er irgendwie, dass Saulus von Tarsus kommt und hat ihn dort vermutet. Waren ja andere Zeiten als heute, gell? Er konnte nicht irgendwie im Internet nachgucken, wo man Saulus findet, hatte auch keine Handynummer oder so. Er musste sich aufmachen und wahrscheinlich auch das Risiko eingehen, dass der gar nicht dort ist. Aber er ist dahin gereist, hat ihn auch gefunden und dann sind beide zusammen nach Antiochia zurückgegangen. Dort in Antiochia haben die beiden einen wichtigen Dienst getan. Ein ganzes Jahr lang haben sie dort gewirkt. Das war sicherlich für die Gemeinde in Antiochia richtig gut. Und nebenbei nehme ich an, hat der Paulus ganz viel von Barnabas gelernt. Denn das, was wir vorher schon gesehen haben, als Barnabas sich eingesetzt hat in Jerusalem für den Paulus, das sehen wir jetzt hier noch in viel deutlicherer Weise. Der Barnabas hat in Antiochia den Paulus im Kopf und weiß, Mensch, der Paulus, in dem steckt was. Und das ist ja wichtig, dass der richtig in den Dienst reinkommt. Den hole ich doch hier mal mit dazu. Und so dachte ich mir, heute wird man sagen, der Barnabas ist ein Mentor für den Paulus. Der tut diesen Mentorendienst, einen Dienst von unschätzbarem Wert. Ganz bestimmt hat Paulus in diesem einen Jahr viel von Barnabas gelernt. Und das, was er später alles so einsetzte und was seinen Dienst ausmachte, ich nehme an, ganz viel kam durch den Barnabas. Auch hier für uns die Frage, wo können wir solche Mentoren sein? Solche, die andere gute Dinge lehren. Und ich sehe einige von euch, die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind. Manche schon wahrscheinlich seit Jahrzehnten. Und auch das ist sowas. Ihr macht so einen wichtigen Dienst, dass ihr diese Kinder und Jugendliche prägt und die Jugendliche selber prägen auch wieder die Kinder. Das ist so wichtig, weil eben das, was die Kinder und Jugendlichen da mitkriegen, das prägt sie für ihre Zeit. Wir könnten jetzt noch weitermachen, wenn wir so kurz überlegen, wie ist das mit Barnabas und Saulus, wie gesagt, besser bekannt als Paulus. Wen kennen wir heute mehr? Ganz klar den Paulus. Das wäre jetzt das Nächste, was da kommt. Ich erwähne es doch kurz. Ich glaube, Barnabas war einer, der die Größe hatte, dass der Paulus über ihn hinausgewachsen ist. Ich nehme an, er konnte sich mitfreuen mit dem, dass Paulus eben noch bekannter wurde und so. Aber ursprünglich war es er, der Leiter von den beiden war. Wenn ich die anderen Verse hier vorlesen würde, bei diesem fünftens, da wird immer Barnabas zuerst genannt, Barnabas und Saulus. Und das macht schon klar, Barnabas hat die bedeutendere Rolle. Aber er konnte mit Sicherheit eben auch damit zurechtkommen, dass Paulus dann der Bekanntere wurde. Und das ist gut, wenn wir uns mitfreuen können, wenn andere eben die Dinge noch besser machen. Und das Letzte, das würde ich euch gern als Hausaufgabe mitgeben, dass ihr das mal nachlest, Apostelgeschichte 15 und auch 2. Timotheus 4 und überlegt, wie hängt jetzt das eine mit dem anderen zusammen. Und für diese Lücke gebe ich euch den Tipp, das ist ein Wort, das wir schon mal hatten. Das kommt da rein. Und wenn ihr sagt, da komme ich jetzt gar nicht drauf, meldet euch gern bei mir. Es ist nicht peinlich, sondern meldet euch gerne. Eine kleine Nebenbemerkung noch zum Schluss. Vielleicht ist euch das so aufgefallen, dass in all den Bibelstellen hier immer Saulus steht. Und Oft hat man ja so im Kopf, als der Saulus zum Glauben an Jesus kam, dann hat er seinen Namen geändert und hieß Paulus. Aber das war ja schon in Kapitel 9 und jetzt hier in Kapitel 11 wird er immer noch Saulus genannt. Das ist jetzt nicht so ganz wichtig, aber trotzdem, das ist so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Saulus einen anderen Namen bekommen hat, als er Christ wurde. Er hieß schon immer Saulus und hieß auch immer Saulus und er hieß auch schon immer Paulus. Das eine ist einfach der hebräische Name und das andere der griechische Name. In Apostelgeschichte 13 schreibt der Lukas, der die schreibt, Saulus, der auch Paulus heißt. Und ab da nennt er ihn dann immer Paulus. Aber das hat jetzt nichts mit seiner Bekehrung zu tun, sondern wahrscheinlich mehr, weil der Paulus dann da im griechischen Gebiet unterwegs war, hat er ihn dann Paulus genannt oder war er vielleicht mehr als Paulus bekannt, aber jetzt nicht wegen seiner Bekehrung. Also von daher, auch wenn wir so sagen, vom Saulus zum Paulus, passt eigentlich nicht so ganz, ist aber auch nicht so schlimm. Die Sache hinter diesem Sprichwort, die ist ja richtig gut, nämlich dass er so eine krasse Kehrtwende vollzogen hat. So, also das als kleine Nebenbemerkung. Jetzt habt ihr vielleicht gesehen, dass zum Schluss, dass es auf der Rückseite auch noch ein bisschen was gibt. Und ich will euch so ganz kurz die Zeit geben, diese Fragen, die ich zwischendurch gestellt habe, euch nochmal durchzulesen und zu sagen, was ist der Punkt, der für mich heute wichtig ist. Alles ist sicherlich nicht möglich, aber vielleicht gibt es so eine Sache, wo du sagst, ja, das ist das, wo ich vorangehen möchte und vielleicht willst du es in einem stillen Gebet Jesus sagen. Ich möchte auch noch mit uns beten und ich möchte noch ein besonderes Anliegen mit aufnehmen, will es euch einfach kurz sagen. Die Lina und Eddie, die Lina hat mir vorher ein Anliegen weitergegeben, für das wir gerne mitbeten dürfen, auch wenn ihr es vielleicht zu Hause mit aufnehmen könnt. Und zwar die Mutter einer Freundin hatte heute Nacht so einen Gedächtnisverlust und das kam so völlig plötzlich, ganz ohne irgendwie eine Ankündigung. Und für die Freundin ist es natürlich auch sehr schockierend. Und diese Mutter heißt Gertrud. Wir wollen einfach gerne hier auch mit für sie beten. Und wenn ihr sie auch mit in eure Gebete aufnehmen könnt, wäre das ganz großartig. Wir stehen wieder auf zum Gebet, einfach um Gott die Ehre zu geben. Und auch wenn ihr zu Hause aufstehen wollt, auch mit diesem Gedanken, wir geben Gott damit die Ehre, dann sehr gerne. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir ganz herzlich für den Barnabas, von dem wir so an verschiedenen Stellen in der Apostelgeschichte lesen und der so ein großes, gutes Beispiel ist für einen, der zum einen großzügig gegeben hat, der einen Blick für andere hatte, so ein Ermutiger war, das sogar als Spitznamen bekommen hat, der auch einer war, der Mentor für andere wurde und voller Heiligen Geistes und festen Glaubens. Und ich bitte dich sehr, dass du in uns die guten Dinge bewirkst und dass in all den Herausforderungen, in denen wir stehen, dass sie letztlich dazu dienen, dass wir so einen Charakter entwickeln, wie er dir gefällt und wie er dir Ehre macht. Und Jesus, wir beten jetzt auch ganz besonders für die Gertrud, die diesen Gedächtnisverlust hatte. Und wir bitten dich sehr, dass du ihr schnell wieder aufhilfst und dass es ihr bald wieder gut gehen darf. Wir beten um dein ganz konkretes Eingreifen in ihrer Situation. Wir beten auch für die Tochter, die Freundin von der Lina. Bitten dich sehr, dass du sie getrost machst und dass sie auch dieses Vertrauen auf dich hat und dass einfach die ganze Familie dich in dieser Situation erleben darf. Und du weißt, wer hier in unserer Gemeinde leidet, wer krank ist oder wer schwach ist. Wir bitten dich um deinen ganz besonderen Segen für jeden Einzelnen aus unserer Gemeinde. Und auch ich möchte nochmal beten für die Ukraine und möchte dich bitten, dass du dort schnell Frieden gibst. Gib du allen Verantwortlichen gute Gedanken, auch unseren Politikern hier, bitte leite du sie. Und wir bitten dich um Einsehen bei den Verantwortlichen in Russland und bitten dich, dass du eingreifst. Amen.